Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Risikohinweis: Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Heute zu Gast Mirjam Mohr. Sie ist Vorständin bei Interhyp, Deutschlands größtem Vermittler für private Baufinanzierung. Mit Station bei Goldman Sachs und UniCredit bringt sie nicht nur geballtes Finanzwissen mit, sondern setzt sich auch leidenschaftlich für Female Empowerment ein. Und das auch sehr laut, auch auf LinkedIn beispielsweise, wo du ja auch Top Voice bist. Eine Frau, die also weiß, wie Immobilien, Zinsen und Selbstbestimmung zusammenhängen. Herzlich willkommen, Mirjam.
Vielen Dank, liebe Margarete, auch für die schöne Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Gast bei dir sein darf.
Ich freue mich auch schon sehr drauf, weil wir haben ja schon vor ein paar Monaten, als es den Podcast noch gar nicht gab, darüber gesprochen. Und da habe ich gesagt, ich will dich unbedingt bei uns im Podcast dabei haben, weil ich finde auch dein Werdegang so spannend. Also zum einen, was du machst, aber natürlich auch, wie du dahin gekommen bist. Viele Frauen haben ja auch Angst überhaupt vor der ganzen Finanzbranche und trauen sich da nicht rein, weil es so ein männerdominiertes Feld ist. Was hat dich denn dazu motiviert, genau in diese Branche einzutreten?
Bei mir war das eigentlich im Nachhinein totaler Zufall. Ich habe ein super Abitur gemacht, Mathematik, Physik, und habe mir überlegt, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich mir gedacht, Pharmazie. Bin dann zu einer Apotheke bei uns im Heimatort, habe 4 Wochen unbezahltes Praktikum gemacht, um dann Gott sei Dank für mich festgestellt zu haben, dass es nicht das ist, das ich nicht machen möchte. Mein Vater wollte damals, dass ich Jura studiere, aus dem Kind muss was Gescheites werden. Habe ich nicht gemacht. Ich glaube auch deswegen, weil es mein Vater wollte. Und dann habe ich Mathematik studiert, weil ich eben super Noten in der Schule hatte, Mathematik als sehr klar und 0-1 und logisch und aufgeräumt empfunden habe. Und habe dann nach 2 Wochen im Studium gemerkt, wie krass anders Uni-Mathematik ist. Ich hatte wirklich ein schweres erstes Jahr. Ich habe mich dann durchgekämpft und habe dann entschieden, okay, das mache ich. Und ich habe wirklich Probleme lösen gelernt. Und mein erstes Praktikum hat mich dann wirklich durch Zufall in die Finanzbranche gebracht. Ich habe das bei der Sparkasse gemacht in meinem Heimatlandkreis und musste, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Floppy Disks, diese weichen, schwarzen, ne, CD-artigen Dinge. Ich hatte so einen Stapel von den Dingern und musste die bei jedem Rechner in der Hauptverwaltung zur Installation bringen. Das war mein Praktikum. Ich habe ein schönes Zeugnis gekriegt. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall Praktika bei einer Allianz, einer Münchner Rück, bei einer Deutschen Bank gemacht. Deutsche Bank dann in Frankfurt erst. Und die haben mich gefragt, hättest du Bock auf ein Auslandspraktikum? In New York oder Hongkong? Ich komme aus einem ganz kleinen Ort, 5000 Einwohner. Natürlich hatte ich Lust und krass Angst auch. Ich habe mich dann für New York entschieden und da war durch Zufall eine Stelle im Investmentbanking. Und so kam ich als Lehrerkind aus der Oberpfalz zu einem Praktikum in Investmentbanking. Ich fand das einfach nur super spannend und dachte mir, das möchte ich machen. Und habe noch ein MBA gemacht in Italien. Es ist mein Herzensland und wirklich meine große Leidenschaft. Habe dort dann ein Praktikum in Frankfurt bei Goldman Sachs ergattert und fand das so aufregend und cool und tolle, beeindruckende Leute, von denen ich viel lernen konnte. Und dann habe ich da begonnen und dann ging es seinen Gang.
Würdest du denn sagen, man muss Mathe studiert haben, um
überhaupt
diesen
nicht.
Weg gehen zu können?
Überhaupt nicht. Also mein Mathematikprofessor hat mich damals, das war eine reine Mathematiksparte, und der hat mich damals, da macht man keine Praktika, ne? Da macht man Forschung und schlaue Dinge. War nichts für mich. Und der hat mich damals gefragt, aber Frau Mohr, Sie würden doch auch ohne Praktikum einen Job finden. Also ich bin da schon so ein bisschen abgebogen in eine andere Welt. Und ich glaube, für die Finanzbranche an sich muss man eigentlich Lust auf Menschen haben, würde ich sagen. Ein gewisses Grundverständnis für logische Zusammenhänge, bisschen analytisch, Zahlen, gehört sicherlich dazu. Aber um Gottes Willen braucht man jetzt kein Mathe-Diplom.
Du hattest ja auch viele Stationen, also viele verschiedene, die du ja auch beschreibst. Muss man sich da als Frau anders durchkämpfen in der Bankenwelt, so wie man so vielleicht auch so diese Vorstellung hat? Da sind überall nur Männer und alte Männer in Anzügen und als Frau geht man da unter und wird nicht gesehen. Wie hast du das selbst empfunden?
Ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin jetzt 50 Jahre alt, ist mir viel klar geworden, was ich als junge Frau nicht so empfunden hatte. Ich bin bei Goldman Sachs gestartet mit auch anderen Frauen, Analystinnen, und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich benachteiligt, unterdrückt, anders gesehen werde, weil mir aber auch erst später klar geworden ist, was dann schon, ich sag mal, Microaggressions sind, was eine unterschiedliche Bewertung, einfach ein unterschiedliches System, eine unterschiedliche Wahrnehmung von Männern und Frauen sind, während ich als Frau, also es könnte sein, dass ich eher emotional und leidenschaftlich und kommunikationsstark bin, dass das anders wahrgenommen wurde und eher mit einem negativen Touch als ähnliche Männer, die ähnliche Persönlichkeitsmerkmale vielleicht auch zeigten. Auch Sexismus gab es damals schon, und ich habe das erst spät gemerkt und erst spät verstanden, ehrlicherweise, dass es diese gläserne Decke schon gibt, weil es eben sehr stark zementierte Strukturen damals gab, da reden wir von den 2000er Jahren, und auch leider heute noch gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig sich doch verändert. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Vortrag halten dürfen an der Unternehmertum bei weiblichen Gründerinnen und Studentinnen, lauter tolle Frauen, KI und Wahnsinn. Und ich hatte dann so das Gefühl vorher, so eine gewisse Imposter-Unsicherheit. Ich komme da jetzt mit meinen alten Geschichten von vor 25 Jahren und die werden alle sagen, Mirjam, es ist schon lang anders. War es aber leider nicht. Also die Themen, die ich damals als herausfordernd wahrgenommen habe, gibt's heute auch noch, und das ist doch ein Unding. Und das motiviert mich auch, dass das angesprochen, ne, halt auch meine Stimme zu nutzen und versuchen, meinen kleinen Beitrag zu leisten, dass das System sich halt ändert und wir da offener werden.
Also wenn ich dir jetzt so auch zuhöre, ich kann mich auch noch erinnern, als ich vor 20 Jahren in der Medienbranche angefangen habe, da hat man auch vieles einfach akzeptiert und runtergeschluckt. Und das war halt einfach so, ne? Dann war der eine halt ein bisschen anhänglicher und der andere so. Und man hat da aber sich auch nie dagegen gestellt. Ich glaube, das hat sich, habe ich das Gefühl, heute schon geändert, dass man da eher noch so sich traut, Kontra zu geben, auch als Frau. Aber ja, ich glaube auch, dass diese Strukturen, dass es echt lange braucht, bis es überall ankommt und bis das aufgebrochen wird.
Und ich glaube, ich habe jetzt gar keine ganz schlimmen Dinge erlebt, ne? Das möchte ich schon differenzieren. Aber ich habe Situationen, wo ich mich nicht so super wohl gefühlt habe. Es waren Dinge, die ich nicht benennen konnte und wo ich dann auch nicht für mich die Möglichkeit gefunden habe, irgendwie zu sagen, ich fühle mich da nicht wohl, ich möchte aus dieser Situation raus. Ne? Jetzt könnte ich das, und ich muss sagen, ich bewundere junge Menschen, junge Frauen, die das eben können und formulieren können und auch in einer gewissen Art und Weise Grenzen setzen, anders als es mir damals gelungen ist.
Und wie erlebst du das jetzt selbst als Vorständin?
Also ich muss sagen, bei Interhyp, ich war lange auch eine von wenigen im Vorstand oder im Senior Management, in der erweiterten Geschäftsführung. Wir haben wirklich coole Schritte gemacht. Wir sind 4 Vorstände. Die IT- und Digitalchefin und ich sind 2 Frauen und es gibt noch 2 Männer, also 50-50. Wir haben in unserem Senior Management sehr viele tolle Frauen, noch nicht ganz Parität, aber ein ausgewogenes Verhältnis, würde ich mal sagen. Auch in meinem direkten Team ist es 50-50. Und ich kann mich noch erinnern an die Situation, und ich habe wirklich tolle Kollegen immer gehabt bei Interhyp. Ich kann mich trotzdem erinnern an Situationen, wo ich noch die Einzige war. Und dann gab es so Momente, wo meine Meinung so die Frauenmeinung wurde, ohne dass irgendjemand was Böses wollte, einfach aufgrund von unconscious biases. Und deswegen kann ich genießen die Momente, wo ich jetzt eben fühle, dass es anders ist. Also wir sind sicherlich auch noch nicht fertig als Firma in der Dimension Gender, bei allen Vielfaltsdimensionen, die es ja noch gibt. Aber wir sind da auf einem guten Weg und es macht mich ganz stolz. Und zeigt mir halt auch, es geht schon, gell? Wenn man das will, wenn es einen Vorstandssprecher gibt, der das halt forciert und mitmacht und Wert auf Vielfalt legt, dann kann das gelingen.
Das hast du ja schon die Interview auch nochmal erwähnt. Was macht ihr denn jetzt eigentlich ganz konkret?
Wir sind der führende Vermittler für private Baufinanzierungen in Deutschland. Vermittler heißt, wir arbeiten mit 500 Kreditinstituten. Das heißt, wenn du eine Wohnung kaufen möchtest die finanzieren, dann kommst du zu uns. Wir haben über 100 Beratungsstandorte in ganz Deutschland, wo wir Menschen beraten, unterstützen dabei, sich den Traum vom eigenen Zuhause zu erfüllen oder aber auch den Traum von einer Kapitalanlage. Und das kann ein Kauf sein, das kann ein Bau sein. Natürlich gibt es auch viele Anschlussfinanzierungen in Deutschland, weil die wenigsten Finanzierungen mit einem Vertrag sozusagen zu Ende sind. Und das machen wir eben an über 100 Standorten in ganz Deutschland.
Was kostet mich das, wenn ich mich jetzt beraten lassen möchte bei euch?
Es kostet nichts extra. Bei uns funktioniert die Logik so, dass wir vergütet werden von den Kreditgebern. Das heißt, wenn wir zwei miteinander arbeiten und wir vermitteln deine Finanzierung an eine bestimmte Bank, dann würde uns diese Bank eine Provision zahlen. Und für dich als Kundin ist diese Provision im Zins drinnen. Das heißt, du zahlst da nichts extra. Kannst bequem für dich sozusagen Zinskonditionen vergleichen oder Gesamtkosten der Finanzierung vergleichen und hast da eine gute Transparenz auch für dich und sparst dir eben den Weg zu verschiedenen Banken, was du sonst ja vernünftigerweise machen würdest, um halt ein gutes Produkt, eine gute Finanzierung für dich rauszuhandeln.
Viele gehen da ja auch als erstes zur Hausbank, weil die ja auch einen kennt und so weiter und vertraut ist. Und ich bin das erste Mal auf euch aufmerksam geworden, weil mir eine Freundin aus München von euch erzählt hat. Die hat nämlich über das Münchner Modell, das gibt's ja leider nicht mehr, da hatten Familien die Möglichkeit eben von der Stadt finanziert oder unterstützt Wohnungen zu erwerben oder Häuser. Und die war nämlich bei euch und hat dann erzählt, dass sie sogar über euch einen günstigeren Kredit bekommen hat als über die eigene Hausbank. Mhm. Und da bin ich natürlich darauf aufmerksam geworden und habe mir das auch mal so angeschaut, euer Angebot, was ihr da macht. Wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, um zu euch zu kommen? Also sollte ich dann kommen, wenn ich mit der Idee spiele, ich möchte mal Eigenheim haben oder eine Wohnung? Oder wann ist der perfekte Moment?
Also ich würde mal so sagen, der späteste Zeitpunkt ist, wenn du eine konkrete Immobilie im Auge hast, wo du sagst, die könnte ich mir vorstellen zu finanzieren, und gerne auch schon früher, wenn du vielleicht noch nicht konkret weißt, was du kaufen magst, weil du vielleicht auch noch gar nicht so genau weißt, was du dir leisten kannst, wie sich das überhaupt anfühlt. Das ist ja, ne, eine Finanzierung machen die meisten Menschen einmal im Leben. Es ist die wichtigste finanzielle Entscheidung für viele Menschen. Und da kann man auch sehr gerne früh zu uns kommen und sagen, hey, wir nennen das Vorausberatung. Wie schaut das aus? Komme ich grundsätzlich in Frage für eine Finanzierung? Was kann ich mir leisten? Wie würde das ablaufen? Welche Dokumente brauche ich? Was kann ich vorbereiten? Dass man dann sozusagen gut ausgestattet und gut aufgeschlaut auf die Suche nach der passenden Immobilie gehen kann, für eine Eigennutzung oder für eine Kapitalanlage, und dann eben in einem engen Kontakt mit unseren FinanzierungsberaterInnen gucken kann, wann ist die richtige Immobilie gefunden und wann ist ein guter Zeitpunkt, mit einem geeigneten Kreditgeber einfach den Sack zuzumachen. Also gerne früh.
Das heißt, auch wenn ich jetzt nur so überlege, ach, ich hätte gern irgendwie ein Eigenheim oder ich hätte gerne eine Wohnung, die ich kaufe, dann kann ich schon zu euch kommen und mich da beraten lassen, was ist überhaupt drin? Weil ich glaube, gerade genau, diese Frage, was kann ich mir leisten?
Absolut.
Ist ja wahrscheinlich für viele auch schwierig zu beantworten.
Und es ist, also wir spüren schon bei vielen Menschen so eine Hürde, da gehe ich dann hin, und manche haben das Bedürfnis, sich vorher selber zu informieren. Wir haben eine Webseite, da gibt's ganz viele Hilfsmittel, auch so einfache Rechner, wo man mit ein paar wenigen Angaben genau mal ausrechnen kann, okay, was kann ich mir eigentlich leisten? So mal ganz grob. Und viele unserer Kunden und Kundinnen machen das vorher, weil sie dann mit einem guten Gefühl zu uns kommen und sagen, okay, das und das kann ich mir vorstellen, so und so eine Immobilie, dann kann man die Details besprechen, so ein bisschen einengen, wie die Suche sein sollte. Und dann kann eine gute Finanzierungsberatung gelingen.
Gab es auch schon mal Fälle, wo ihr vielleicht auch gesagt habt, die Person ist nicht geeignet für eine Finanzierung oder sollte das nicht machen aufgrund der finanziellen Situation?
Gibt's schon. Was wir ja machen als Vermittler, wir arbeiten, wie gesagt, mit 500 Kreditgebern und wir nehmen deren Kriterien zu uns und können dann bei uns in unserem System sagen, welche Anforderungen die Banken haben. Am Ende gibt es Anforderungen an die Immobilie, es gibt Anforderungen an das Vermögen und die Einkommenssituation. Also so ein gewisses Eigenkapital ist nicht schlecht, ein gewisses regelmäßiges monatliches Einkommen braucht man und halt eine Immobilie, die vom Wert und von dem, na, wie hoch der Kredit sein soll, halt gut zu der persönlichen Lebenssituation passt. So, und da gibt's schon Menschen, für die dann die Leistbarkeit einfach nicht mitbringen, weil sie vielleicht auch keine Kompromisse machen möchten. Also das merken wir schon, ne? Vielleicht reden wir auch noch über den Markt, wie er sich entwickelt hat. Da hat sich ja einiges getan in den letzten 5 Jahren. Leistbarkeit ist für viele Menschen unter Druck und nicht mehr so einfach. Und viele Menschen machen dann Kompromisse und sagen, okay, dann muss es halt nicht das Einfamilienhaus sein, dann ist es vielleicht ein Reihenhaus, dann ist es auch vielleicht nicht die eigengenutzte Immobilie, sondern eine Kapitalanlage. Aber wenn ich nicht bereit bin, so einen Kompromiss zu machen, weil ich mit diesem emotionalen Thema Haus einfach so eine bestimmte Vorstellung habe, dann kann es auch sein, dass Menschen sagen, okay, das geht nicht. Und dass wir dann auch nicht weiterhelfen können, leider.
Okay, aber grundsätzlich seid ihr so der Match.
Absolut.
Maker sozusagen.
Ja, genau. Idealerweise sind wir das. Genau.
Sehr schön. Ja, du hast jetzt schon die aktuelle Lage angesprochen und auch das Thema Zinsen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die allermeisten ja immer beschäftigt. Ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen? Sollte ich nicht nochmal länger warten? Wie ist deine Meinung dazu?
Also leicht im Scherz war ja der beste Zeitpunkt, um eine Immobilie zu kaufen, immer vor 10 Jahren oder halt jetzt. Und wenn man mal auseinanderdröselt, was die Komponenten sind, Leistbarkeit haben wir schon besprochen, ist der Immobilienpreis und sind die Zinsen, ist die Rate, die ich aufbringen muss, um eine Finanzierung zu stemmen. Wir haben bis Anfang 2022 ein sehr anormales Schlaraffenland gehabt in Deutschland, wo wir absolute Niedrigstzinsen gesehen hatten, also teilweise unter 1% für 10 Jahre Zinssicherheit. Krass anormal, das ist weg und wird auch nicht so schnell wiederkommen. Dadurch, dass sich aufgrund der niedrigen Zinsen sehr viele Menschen dann Häuser und Wohnungen leisten konnten, sind die Immobilienpreise auch stark gestiegen. Der Peak der Preise war so Mitte 2022. Und mit dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, ne, erinnern wir uns dran, Inflation, Lieferketten sind zerbrochen, Energiepreise sind gestiegen, Baumaterialienpreise sind krass gestiegen und die Zinsen sind nach oben geschossen. Wir hatten dann Zinsen in der Spitze von über 4%, was im langfristigen, in der langfristigen Entwicklung oder im langfristigen vielleicht total normal ist, aber halt total ungewohnt für die Menschen. Und die Immobilienpreise waren deutlich gestiegen. Die sind ein Stück nach unten gekommen im Jahr 2022, aber nicht genug, um die Zinskosten auszugleichen. Und wir haben natürlich in Deutschland eine Situation, dass bezahlbarer Wohnraum, da wo Menschen, Familien wohnen wollen, knapp ist. Woran merken wir das aktuell? Es gibt ja immer so bestimmte Lebensereignisse, wenn die passieren. Man kriegt ein Kind, man heiratet, Kinder gehen aus dem Haus, man trennt sich. Dann verändert sich die Lebenssituation und man möchte neuen Wohnraum oder anderen Wohnraum. Die Ereignisse gibt's nach wie vor, aber weil eben durch die anderen Zinsen, durch die Immobilienpreise so 22, 23 viele Menschen auch unsicher waren, sind viel mehr Menschen in den Mietmarkt geströmt. Mieten sind explodiert. Und wir sehen auch jetzt noch hier in München, in allen Metropolen, krasse Steigerungen im Mietmarkt. Und das macht natürlich dann relativ gesehen Kaufen wieder attraktiver. Und es gibt so eine Kennzahl, die finde ich immer ganz wertvoll, wie jetzt Immobilienfinanzierung gerade geht. Wenn ich angucke, bei unseren Kunden jetzt, wie viel Prozent des Haushaltsnettos für die Finanzierung drauf geht, für die Rate investiert wird, dann sind es aktuell so 26-27% im Schnitt. Vor der Finanzkrise, vor 2008, waren es auch so 26-27%. In dieser krassen Niedrigzinsphase waren wir bei 21% herunten. Im Schnitt immer, ne, da gibt's natürlich eine breite Verteilung. Aber wir sind jetzt eigentlich wieder da, wo wir 2008, 2009 auch waren. Aber es fühlt sich für viele Menschen anders an. So. Und wenn ich jetzt nochmal die einzelnen Teile auseinandernehme, Immobilienpreise sind ein bisschen nach unten gekommen. 2022, 2023 und steigen seit Anfang 2024 wieder in den Metropolen und deutschlandweit. Zinsen waren schon mal über 4%, sind jetzt so bei 3,5. Für 10 Jahre Zinssicherheit als Vergleichsgröße und sind jetzt, ne, wir befragen jeden Monat als Interhyp so ein Experten- und Expertinnen-Panel. Die meisten gehen davon aus, dass wir schon auch wieder Zinserhöhungen sehen könnten. Hängt jetzt ein bisschen auch von den außenpolitischen, handelspolitischen Entwicklungen ab, sodass eigentlich momentan schon ein guter Zeitpunkt ist. Immobilienpreise waren schon mal höher, Zinsen waren schon mal höher. Und dann kommt's halt auf die eigenen Vorstellungen an, auf die eigene Lebensplanung. Was will ich überhaupt? Und dann im nächsten Schritt gibt's dann eine mögliche, eine langfristig nachhaltige Finanzierungsplanung dazu. Ich finde ganz wichtig, so eine Finanzierung muss halt zum Leben passen und nicht andersrum. Ne? Also es ist momentan schon nicht so schlecht.
Ich finde das so spannend, was du erzählst, weil diese ganzen Zusammenhänge habe ich jetzt auch noch nie so komprimiert mal erklärt bekommen und gehört. Gerade auch dieser Punkt, dass die Mieten auch steigen, weil die Menschen weniger Wohneigentum auch kaufen. Man sieht das ja in den ganzen Großstädten, ne, wo so viele auch immer Schlange stehen, um sich eine Wohnung anzuschauen. Und ich erlebe das auch bei vielen Paaren im Freundeskreis, so diese Entscheidung, kaufen wir oder mieten wir? Und teilweise muss man auch sagen, wenn schon Menschen, die eigentlich überdurchschnittlich gut verdienen, vor dieser Entscheidung stehen, sollen wir wirklich kaufen und nicht lieber mieten, dann zeigt es halt auch, wo die Immobilienpreise ja eigentlich liegen, dass es einfach wahnsinnig, wahnsinnig hoch ist. Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, diese ganzen außenpolitischen Entwicklungen und so weiter, etwas, was ich einmal auch mitverfolge, sind die Leitzinsen. Was passiert da? Natürlich in Europa, aber vor allem auch in den USA, weil uns das ja am Ende auch betrifft und vor allem den Aktienmarkt betrifft. Wirken sich die Leitzinsen denn auch auf die Bauzinsen aus? Hängt das irgendwie miteinander zusammen?
Also direkt gibt's keine direkte Abhängigkeit. Indirekt schon. Aber eigentlich hängen die Bauzinsen an langfristigen Papieren, wie zum Beispiel langfristigen Staatsanleihen oder Pfandbriefen. Viele Kreditgeber nehmen einen Pfandbriefrendite und nehmen das als Basis für ihre Preisfindung, für ihre Baufinanzierung. Und das hat man dieses Jahr auch schön gesehen, ne, als wir doch vor einigen Monaten jetzt schon einen sehr deutlichen Anstieg der Bauzinsen gesehen haben. Das lag nämlich daran, obwohl die Leitzinsen nicht gestiegen sind, das lag daran, dass ja die dann zukünftige und jetzt neue Bundesregierung gesagt hat, wir machen ein großes Investitions- und Schuldenpaket. Und wenn man mehr Schulden hat, dann muss man mehr Geld für diese Schulden zahlen, also mehr Zinsen auf diese Schulden. Schulden sind längerfristige Bundesanleihen. Und weil eben die Bauzinsen sich an diesen Bundesanleihen orientieren, haben wir einen Peak nach oben gesehen bei den Bauzinsen. Ein paar Wochen später hat sich der gegenteilige Trend bemerkbar gemacht. Die Zinsen sind nach unten gekommen. Warum? Da gab es die ersten Entwicklungen rund um die amerikanische Zollpolitik und ganz viel Unsicherheit im Markt, auch im Aktienmarkt. Und Menschen haben Sicherheit gesucht und haben wieder investiert in Bundesanleihen. Und die Bundesanleihen, die haben so einen bestimmten Zinscoupon. Und wenn viele Menschen investieren, also viele kaufen, steigt der Preis. Und bei gleichem Coupon sinkt der Zins, also die Gegenbewegung. Und es hat erstmal mit den Leitzinsen kurzfristig nichts zu tun. Verwechseln viele Menschen, weil es bietet sich ja an, weil natürlich auch die Leitzinsen sehr prominent besprochen werden. Aber man muss eigentlich auf längerfristige Zinsen schauen. Und deswegen sind wir jetzt wieder, haben ein Stück Korrektur gesehen, sind eben, wie gesagt, bei um die 3%, 3,5% Zinsen für 10 Jahre. Also schon nochmal ein Stück weniger, als wir vor einigen Wochen gesehen haben.
Okay, das heißt, wenn ich an einer Immobilie interessiert bin, dann sollte ich überhaupt nicht auf die Leitzinsen schauen, sondern tatsächlich dann auf die Anleihen. Und vor allem, was macht die Bundesregierung? Wie viele Schulden werden dann aufgenommen?
Ja, und ehrlicherweise, ich würde, Margarete, jetzt gar noch einen Schritt weitergehen. Wenn ich eine Immobilie will, dann würde ich erstmal gar nicht auf Zinsen schauen.
Mhm.
Ich würde empfehlen, eine vernünftige Lebensplanung zu machen, weil es eben, ne, für die meisten Menschen wirklich die große finanzielle Entscheidung ist. Wie will ich leben heute und in 15, 20 Jahren? Mit wem? Was ist mir wichtig? Ne, also Einzugsgebiet, Haus versus Wohnung, welche Stadt, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten zur Eigennutzung oder will ich nicht, wenn ich sage, ich will aber eine Immobilie haben in meinem Investmentportfolio, vielleicht ist es dann eine kleinere Kapitalanlage, wenn ich eine größere Wohnung, die ich selber nutzen könnte, einfach mir nicht leisten kann und möchte. Ich würde dann gucken, was ist eine vernünftige Finanzierungsstruktur und auch da gibt's ganz viele Parameter, was ist mir wichtig. Ist es nur der Zins oder ist es vielleicht auch, welcher Kreditgeber darf sein? Möchte ich jemanden haben, der vor Ort eine Filiale hat oder möchte ich jemanden haben, der keine Filialen hat? Und ich denke mir, ich rufe da an, das reicht mir. Wie viel Flexibilität will ich in meiner Finanzierung haben? Also gibt es vielleicht Bonuszahlungen, wo ich sozusagen so eine extra Rückzahlung immer mal wieder einbauen will? Da gibt es ganz verschiedene. Oder will ich Familienplanung haben, dass ich vielleicht die Möglichkeit haben möchte, meine Rate anzupassen an meinen Familienmodell, an mein Lebensmodell. All diese Dinge gehören da rein. Wenn man sich da ein Stück weit klar geworden ist, mit einem Berater, mit einer Beraterin, dann kann man überlegen, wie dann natürlich schon die günstigste Kondition entsteht. Aber Zins ist eine Komponente, aber sollte nicht das allein ausschlaggebende Thema sein, ne?
Wie war das denn bei deiner eigenen Immobilie? Du bist ja auch Immobilienbesitzerin. Wie bist du da vorgegangen? Und wann hast du gekauft?
Mein Mann und ich haben 2008 eine Immobilie gekauft und ich weiß es noch ganz genau, es war ein Objekt vom Bauträger. Da hatte ich gerade die zweite Woche bei Interhyp. Und ich schlage das meinem Mann vor, hier, ich würde mir das mal anschauen. Mein Mann guckt das an, sagt, das können wir uns nicht leisten und Geld können wir nicht aufnehmen. Dazu muss man wissen, mein Mann ist Schwabe. Also typisch das Klischee für einen Moment und dann haben wir kurz diskutiert und gesagt, ich will mir das mal anschauen. Dann haben wir uns das angeschaut und haben das gekauft 2008. Und wir haben das keinen Tag bereut, dass wir das damals gemacht haben. Ich hatte jetzt nie so diesen Lebensplan oder Lebenstraum, dass ich eine eigene Immobilie haben möchte. Das hat sich damals so ergeben und wir haben das gemacht. Und ich glaube, mein Mann ist mir da heute auch noch dankbar, dass wir diese Entscheidung getroffen haben gemeinsam.
Also war es ja eher eine spontane Entscheidung, kann
ja,
man fast
also es
sagen,
war halt,
oder?
Wir haben uns das angeguckt und dann haben wir natürlich schon, so wie ich es auch heute empfehle, damals war ich 2 Wochen bei Interhyp, einen Berater von Interhyp befragt, der uns geholfen hat, auch die wichtigen Fragen zur Lebensplanung zu stellen und dann eben eine gute Finanzierungsgestaltung für uns erarbeitet hat. Und mein Mann und ich haben damals schon gesagt, also wir haben jetzt keine Kinder, wir haben gesagt, also die Finanzierung hat uns schon nochmal anders gebunden aneinander als die Ehe an sich.
Sagt man ja auch in München oft so, ne? Zusammenziehen ist nochmal der größere Liebesbeweis als heiraten. So habe ich zumindest empfunden, als ich vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren mit meinem Freund zusammengezogen bin. Und ich habe auch wirklich gewartet, bis ich wusste, wenn es auseinandergeht, dann kann ich mir wieder eine Wohnung leisten zur Miete, in der ich mich wohlfühle und muss nicht irgendwo außerhalb wohnen oder in einer WG. Aber bis dahin habe ich gesagt, nee, ich habe hier eine schöne Wohnung, die ist bezahlbar, die das ist eine super Lage und das gebe ich nicht auf, bevor ich weiß, dass ich genau das wieder haben kann im Worst Case. Also von daher.
Verstehe ich das, gut.
Ja, da muss man echt noch so das natürlich noch mitbedenken, weil ich kenne auch ganz viele Fälle, auch in München, wo Paare zusammengeblieben sind, also zusammen wohnen geblieben sind nach der Trennung, weil die sich einfach nichts Eigenes leisten konnten. Also von daher auch da Augen auf natürlich.
Augen auf bei der Partnerwahl und natürlich auch Augen auf bei der Finanzierung, gell?
Genau. Mhm. Wie funktioniert das denn eigentlich mit dieser Anschlussfinanzierung? Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt nach 10 Jahre lang diese Immobilie abbezahlt habe? Ich habe das vielleicht als Kapitalanlage, habe da einen Mieter drin, der mir das sozusagen diese, die Zinsen und die Rückzahlung tilgt. Was mache ich dann? Also wenn ich das nicht direkt zurückzahlen kann, muss ich mich dann wieder für 10 Jahre binden oder wie läuft das ab?
Eigentlich kann man sich so vorstellen wie eine neue Finanzierung. Du bist komplett frei. Der bequemste Weg vermeintlich ist, einfach das Angebot der Bank, wo du finanzierst, zu verlängern. Der schlaue Weg ist, nochmal neu zu gucken, nochmal neu den Markt zu sondieren auf der einen Seite, aber auch deine persönliche Lebens- und Finanzsituation nochmal neu zu sondieren. Vielleicht sind dir jetzt andere Dinge wichtig als zum Beispiel vor 10 Jahren. Wenn eine Bank eine neue Immobilie sozusagen aufnimmt bei sich, würde sie die Immobilie auch nochmal neu einwerten. Das heißt, du hast da vielleicht auch einen Vorteil davon. Es wird jetzt nicht passieren, wenn du bei deiner bestehenden Bank bleibst. Das heißt, die Empfehlung ist ganz klar, diesen Moment der Anschlussfinanzierung zu nutzen für eine Rekalibrierung der finanziellen Situation. Vielleicht gibt es irgendwelche Sanierungsthemen, die du machen möchtest, irgendwelche Umbausachen. Was dir wichtig ist, kann man dann alles in dem Moment gut in eine neue Finanzierung mit einbauen.
Mhm. Okay, also dann weiß ich jetzt schon mal, ich sollte so früh wie möglich zu euch kommen, um mich dazu informieren, vor allem, wenn ich mir noch wenig Gedanken darüber gemacht habe, was ich mir leisten kann und wie ich da vorgehen möchte. Und dann auch überlegen, mache ich das alleine oder mit jemandem zusammen? Ich habe auch mal gelesen, dass man ja auch eine GbR gründen kann, wenn man mit anderen zusammen eine Immobilie kaufen möchte oder mit jemandem zusammen eine Immobilie kaufen möchte, weil der Vorteil dann wäre, dass man dann die Anteile sozusagen noch individuell anpassen kann und man kann das dann tatsächlich auch an die Kinder vererben, indem die dann später in die GbR mit aufgenommen werden. Fand ich auch total spannend, habe ich noch nie vorher gehört. Also das heißt, sich dann auch überlegen, mit wem mache ich das vielleicht auch zusammen und wie. Und was du eben auch gesagt hast, dann nicht auf die Zinsen achten, sondern eigentlich am besten direkt starten.
Genau, also zumindest nicht sich von den Zinsen irgendwie abhalten lassen, davon sich genauer mit der Materie zu befassen. Wir machen verschiedene Studien immer jedes Jahr deutschlandweit repräsentativ. Und wir haben so eine Leistbarkeitsstudie gemacht und da sagen irgendwie nur ein Drittel, 34% aller Befragten, dass sie sich wirklich genau mit der Finanzierung befasst haben. Der Rest sagt, nö. Ich lese Zeitungen, schaue, was die Medien sagen, ich frage Freunde. Aber eine Finanzierung ist halt so individuell und es ist halt das Wichtigste oft im Leben. Da lohnt sich dann schon, sich selber mit einer professionellen Unterstützung, mit einem spitzen Bleistift hinzusetzen und halt mal selber zu gucken. Weil wir merken schon oft, es geht halt mehr, als man sich oft denkt, wenn man halt professionell auf die ganze Thematik draufschaut.
Am Aktienmarkt haben wir ja vor allem Männer, die investieren, und Frauen sind so ein bisschen in der Unterzahl. Also ich glaube, so ein Drittel aller AnlegerInnen sind sozusagen weiblich. Wie ist das denn im Immobilienbereich oder bei euren Kunden und Kundinnen?
Also für unsere Kunden und Kundinnen kann ich es genau sagen. Wir haben ungefähr ein bisschen mehr als 10% Marktanteil. Das heißt, jede zehnte Finanzierung geht über uns. Also schon ein großer Batzen. Und wenn wir 100 Finanzierungen bei uns anschauen, dann werden 70% gemacht von mehreren Menschen, typischerweise einem Paar. 20% werden von Männern allein finanziert und 10% nur von Frauen allein. Mittlerweile sind wir bei 11. Aber ich habe mir gestern extra nochmal die Zahlen angeschaut in den letzten Jahren. Es hat sich halt nichts getan. Das heißt, Frauen kaufen später eine Immobilie, wenn sie eine kaufen, nur halb so oft wie Männer. Öfter zur Eigennutzung, weniger oft zur Kapitalanlage. Verdienen dann natürlich auch mehr. Das heißt, die Finanzierung ist oft anders als bei Männern. Ne? Das sehen wir deutlich im Haushaltsnetto im Schnitt. Also all das, was wir sehen an Gender Gaps, Pay Gap und so weiter, merken wir auch. Und deswegen sagen wir, wir wollen mehr Hausfrauen. Mit einem Augenzwinkern natürlich. Weil für viele Frauen eine eigene Immobilie, aber auch schon vorher, ne? Finanzielle Unabhängigkeit ist ja auch ein Thema, was dich maximal antreibt. Finanzielle Unabhängigkeit, Bildung, die Auseinandersetzung mit dem Thema. Einfach mal zu beginnen und auch ein Stück vielleicht, ne, rauszukommen aus einer eigenen Sozialisierung, die vielleicht nicht so finanzaffin oder geldaffin war. Aber trotzdem zu einem Punkt zu kommen, wo man seine eigenen Finanzen halt in die Hand nimmt. Und das wollen wir auch forcieren. Ich versuche da auch immer drüber zu reden, auch auf LinkedIn. Auch wenn ich Veranstaltungen mache mit jungen Frauen, dann versuche ich schon, denen eine Hausaufgabe mitzugeben, dass sie mit drei ihrer Freundinnen über Geld sprechen. Also Hashtag über Geld spricht man, ist ganz, ganz wichtig generell, finde ich, aber insbesondere für Frauen. Also da haben wir schon auch ein Gap und das müssen wir schließen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass es vor allem ältere Frauen sind. Jetzt ist es ja so, also ich kriege oft die Frage, lohnt es sich für mich noch in Aktien zu investieren? Mhm. Was auch etwas sehr Kurzfristiges ja sein kann. Bei Immobilien habe ich ja mindestens diese 10 Jahre, die ich eine Immobilie abbezahle. Gibt es da irgendwann eine Deadline, wo man sagt, du bekommst vielleicht gar keine Finanzierung mehr von der Bank, weil du bist ein zu hohes Risiko?
Also gibt's schon, aber ich mag korrigieren, das habe ich vielleicht nicht präzise genug gesagt. Ich glaube, Männer, die alleine finanzieren, das sind im Schnitt 38 und Frauen irgendwie 41. Also sie sind ein bisschen älter, aber sind in der Mitte ihres Lebens. Und generell gibt's schon Altersgrenzen bei Finanzierung. Also der Renteneintritt ist wichtig, weil für die Bank natürlich wichtig ist, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das Darlehen vernünftig zurückgezahlt bekomme während des Erwerbslebens des Finanzierenden. Und das ist unabhängig von Mann oder Frau.
Was würdest du jetzt all denen raten, die gerade zuhören und sich denken, okay, das klingt jetzt für mich irgendwie auch interessant mit dem Thema Immobilie. Sollten die sich jetzt direkt bei euch einen Termin buchen oder sollte ich jetzt erstmal auf meine Finanzen schauen? Hast du da irgendeinen Tipp, wenn man jetzt die Folge hört und sich denkt, ich habe da jetzt irgendwie auch Lust drauf, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Wo kann ich so eine erste Anlaufstelle finden?
Also allererste mag ich die Webseite nochmal anbieten, interhyp.de. Da gibt's wirklich zum Selbststudium Inhalte. Wir haben auch nicht nur Finanzierungsberatung, sondern wir haben auch eine Immobilien-Suchplattform, ThinkImmo, so eine Metasuche, wo man auf der Interhyp-Webseite kostenlos sich einen Suchauftrag einrichten kann und einmal gucken, in welcher Gegend, Postleitzahlengebiet würden mich denn Immobilien interessieren und mal so ein bisschen rumexperimentieren. Also schauen, was gibt's denn da, was steht zur Verfügung, was kann man kaufen. Dann kann man sich auch grundlegend mit so einer Finanzierungsthematik mal befassen, um einfach so ein gutes Gefühl zu kriegen. Und davor finde ich halt wichtig, diesen Schritt, das ist ja das, was du auch predigst, wie kann ich denn mal anfangen, überhaupt mir einen Überblick zu verschaffen? Wie viel verdiene ich jetzt? Wie viel gebe ich aus? Also Haushaltsrechnung. Und wie schaut's denn aus im Alter? Also wer kennt seinen Rentenversicherungszettel? Und ob ich dann mit Freundinnen mache oder in einem Excel oder auf einem Bierdeckel, sich einfach mal ganz grob überlegen, wie will ich denn später leben? Was glaube ich dafür zu brauchen? Und wo kommt denn das her? Ist eine ganz wichtige Frage, die, finde ich, jeder Mensch und insbesondere jede Frau für sich beantworten sollte. Und dann natürlich wenn ich in einer Beziehung lebe, wir kennen alle die, ne, Gender Care Gaps. Wie geht denn das, wenn ein Kind kommt? Wie ist denn die finanzielle Last, aber auch die finanzielle Vorsorge geregelt? Was passiert denn, wenn jemand, typischerweise ja eine Frau, in Teilzeit geht? Was passiert denn dann? Ich habe wirklich, das habe ich gefeiert vor kurzem. Ich bin Mentorin bei so einer, bei einer Business School mit einer Freundin zusammen, wo wir junge internationale Studentinnen begleiten durften über ein Jahr. Und da haben wir auch natürlich bei Interhyp über Work-Family-Balance und über finanzielle Unabhängigkeit gesprochen. Wie werde ich eine Hausfrau? Und was ich wirklich gefeiert habe, in der nächsten Session kamen dann zwei von den Studentinnen, haben erzählt, dass sie nach unserer Session mit ihren Partnern gesprochen haben, wie, die eine hat gerade ein Kind gekriegt, wie jetzt die finanzielle Aufteilung ist und wie neu verhandelt wird und vereinbart wird, welche Sparquote beide haben. Oder wie jemand, der erstmal 100% der Care-Arbeit übernimmt, trotzdem sparen kann. Und das hat mich so mit Stolz erfüllt, auch wenn es natürlich nur zwei Menschen waren. Aber wir brauchen mehr von diesen Geschichten, weil am Ende beginnt es auch mit einer Partnerwahl, dass in diesen Strukturen, die wir halt haben in Deutschland, die Möglichkeit überhaupt geschaffen wird, sich mit der eigenen Unabhängigkeit zu befassen. Und die Laura Gersch hat mal gesagt, also ja, wir ermutigen immer die Frauen, was zu tun. Sie fordert halt schon auch die Männer auf, in der Beziehung sich um ihre Frauen gefälligst zu kümmern. Wenn es eine vereinbarte Aufteilung gibt, dass einer die Care-Arbeit macht und der andere die Erwerbsarbeit, dass da halt eine Absicherung passiert und man auch an eine unabhängige Renten-Altersvorsorge denkt. Das fand ich auch irgendwie richtig.
Total. Also ich sag das auch immer oder ganz oft, dass ich finde, es gibt nichts Romantischeres, als wenn der Partner sagt, ich will, dass es dir finanziell gut geht, wenn ich nicht mehr da bin.
Mhm.
Sei es jetzt dadurch, dass man sich getrennt hat,
ja.
Sei es aber auch durch einen Unfall. Also
total,
das gibt's ja auch.
Natürlich.
Kann alles Mögliche passieren.
Ja.
Einfach zu sagen, ich weiß, du bist abgesichert, wenn ich nicht mehr da bin, aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Ich finde das total romantisch und total schön.
Total.
Und da sieht man ja auch, das zeigt ja auch, dass man sich ja wirklich um die andere Person auch kümmert und sorgt,
ja,
und auch will, dass es der gut geht. Und Geld ist da einfach ein wahnsinnig,
ja,
wichtiges Thema,
total,
was darüber entscheidet, wie lebe ich denn danach.
Genau.
Und da hatte ich auch schon ganz viele Fälle und auch Kundinnen, wo der Mann nicht mehr da war und der wirklich finanziell sich auf einmal in einer ganz anderen Situation,
ja,
wiedergefunden,
total,
haben.
Ich hatte ich kenne jemanden, die hat ein Baby bekommen und die hat mit ihrem Partner ausgemacht, dass während der Elternzeit er ihr quasi ihr altes Nettogehalt weiterzahlt, was ich prima finde. Und dann gab es irgendwann mal eine Situation, wo er zu ihr gesagt hat, okay, wann fängst du endlich wieder an zu arbeiten, weil es wird jetzt echt teuer. Und das fand ich irgendwie so ein schönes, liebevolles, bisschen lustiges Umgehen mit dieser Situation, weil man dann schon das Gefühl hat, es ist irgendwie gleich verteilt. Ne? Die ganze Belastung, wenn man so möchte, von einem Kind, ist ja auch finanziell einfach ein großes Thema, ist dann halt auf beide Schultern verteilt. Das fand ich ganz toll.
Das finde ich auch super. Das Traurige daran ist, eigentlich sollte es der Staat übernehmen. Eigentlich sollte es da systemische Lösung geben.
Ja.
Weil das können sich natürlich die wenigsten leisten. Aber auch da sieht man, wie wichtig das ist. Ich empfehle auch immer so den Frauen aus unserer Community, auch wenn die ein Kind bekommen, dass dann halt der Partner zumindest den ETF-Sparplan weiter bedient, dass die,
genau,
Altersvorsorge
dass
weiterläuft.
Natürlich.
Weil dann viele auch sagen so, ja, ich muss das jetzt mal pausieren, weil ich brauche das Geld irgendwie für Kinderschuhe und Windeln und so weiter. Und ich meine, ja klar, aber auch das sollte eine gemeinsame Ausgabe,
ja,
sein.
Genau, absolut.
Also von daher finde ich das ganz, ganz toll. Und ihr macht ja auch mit Interhyp, muss ich sagen, ja wirklich viel. Also sei es jetzt zum Thema Hausfrauen,
mhm,
wir auch Frauen dazu ermutigt, dass sie ihr auch ihre Finanzen auch wirklich so in die Hand nehmen, dass sie eben investieren in Immobilien. Ich durfte auch sogar schon mal bei euch, ich glaube, das war so zu Corona-Zeiten vor 4 Jahren oder,
mhm,
so, durfte ich auch schon mal bei euch dann auch einen Vortrag,
ja,
halten,
mhm,
zu dem,
mhm,
Thema.
Mhm.
Da habe ich auch schon mal eingeladen, habe mich auch sehr gefreut.
Mhm.
Und du bist ja auch eine wahnsinnig wichtige Stimme auch auf LinkedIn, die eben auch zeigt, wie wichtig finanzielle Unabhängigkeit für Frauen ist. Von daher ganz vielen lieben Dank auch, dass du da warst und so viele Insights geteilt hast und auch, dass du da wirklich auch an vorderster Front dafür kämpfst, dass Frauen sich auch damit wohlfühlen, mit der,
ja,
Vorstellung allein, ich könnte auch eine Hausfrau, eine Immobilienbesitzerin,
ja,
sein.
Absolut. Vielen Dank, liebe Margarete, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir setzen uns für die gleiche Sache ein und lassen uns das gerne weitermachen.
So, mach was. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.